Ja, guten Morgen. Ich soll auch schöne Grüße mitbringen von der christlichen Gemeinde in Ottobeuren. Wo liegt Ottobeuren? Wer weiß das? Ja, fast. Da kommen die Bauer her, die Bäuerin. Naja, also in der Nähe von Memmingen, Autobahnkreuz Memmingen, das kennt man vielleicht so ein bisschen. Unsere Gemeinde gibt es seit 2003. Wir sind praktisch aus der christlichen Gemeinde Memmingen entstanden damals durch so eine Hauskreisarbeit. Ja, und jetzt sind so ungefähr 70 Erwachsene, die sich da so treffen. Ungefähr so jetzt um diese Zeit auch. Ja, gestern Abend haben wir uns schon über das Thema Kommunikation in der Ehe vor allem unterhalten. Und ein Stück weit möchte ich heute Morgen gerne dran anknüpfen. Was ist ein Vorurteil? Was meint ihr? Wie würdet ihr das beschreiben, ein Vorurteil? Oder vielleicht kennt ihr ja Vorurteile, die ihr gerne mal weitergeben wolltet. Also ich helfe euch drauf. Eines zum Beispiel: Amerikaner essen immer nur Fast Food. Also wenn meine Frau das hört, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt inzwischen online ist. Amerikaner, es gibt, was weiß ich, 300 Millionen Amerikaner und die essen alle Fast Food, oder wirklich? Nö, es gibt tatsächlich auch Leute, die kochen zu Hause. Ja? Kein Fast Food, das dauert sogar länger. Was gibt es noch für Vorurteile?
Die Brüder sind alle gesetzlich.
Brüder, genau, im Sinne von aus der Brüdergemeinde sind alle gesetzlich. Vielleicht die andere Richtung, wie heißen denn die Deutschen? Wie haben die denn im Zweiten Weltkrieg geheißen? Ist auch ein Gericht, ein deutsches Gericht. Krauts, genau. Weil die Deutschen, alle Deutschen, immer sich nur von Schweinshaxe, Bratwurst und Sauerkraut ernähren. Und solche Vorurteile gibt es natürlich auch irgendwie, was Mann und Frau betrifft. Also man sagt ja, Frauen könnten nicht einparken. Stimmt das?
Ja.
Echt, oder? Aber es soll tatsächlich Frauen geben, die können das. Ja? Und Männer, ich hatte die Gelegenheit beim Bund, also da gab es ja viel Farbe, die ist olivgrün, und da konnte man dann immer irgendwie drüber malen, wenn man mal so gescheit einparkt hat. Man hat dann meistens auf Anschlag irgendwie geparkt. Das war ziemlich destruktiv, mein Verhalten damals. Ich habe schon Buße getan drüber, aber diesen Vorteil, dass die Frauen da üben konnten, haben sie nicht. Es gibt sogar Männer, die nach dem Weg fragen, wenn sie sich verfahren haben. Gibt's auch. Okay. Aber trotzdem gibt's solche Klischees und oft stimmen sie auch. Sie vereinfachen das Leben, wenn man solche Schubladen hat. Und gerade in Bezug auf Kommunikation sagt man ja was Ähnliches. Was sagt man über die Männer über Kommunikation? Die kriegen den Mund nicht auf, ja. Und die Frauen? Das muss eine Frau jetzt beantworten, sonst gibt es Ärger daheim für die Männer. Dass die gerne irgendwie reden, gell? Aber mir zum Beispiel fällt gleich auf einen Schlag ein Ehepaar ein, da ist genau andersrum. Da ist die Frau eher ganz still, eine feine, stille Frau, die gar nicht gern redet, aber er geht ganz willig auf Leute zu und ist wirklich der Kommunikator. Aber das stimmt natürlich nicht immer. Ja? Also es stimmt oft, aber nicht immer. Das ist so das bei Vorurteilen. Aber eines ist sicher, dass du und dein Ehepartner, ihr seid unterschiedlich, was Kommunikation betrifft. Oder? Und auch, jetzt um es mal ein bisschen weiter zu fassen, auch für die Gemeinde, wir sind alle unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir miteinander reden. Also meine Frau und ich zum Beispiel, wir haben so eine Sache, wo wir das ganz bewusst gemerkt haben. Wir gehen oft spazieren, momentan hat meine Frau ein bisschen Probleme zum Laufen, sie geht Gassi mit mir, also ich laufe und sie mit dem Fahrrad nebenher. Und dann unterhalten wir uns. Und meine Frau, die fängt ein Gespräch an, indem sie ganz, ganz viele Details nennt. Ja? Und bei mir, ich frage mich dann immer, wo will meine Frau hin? Was will sie mir erzählen? Wo gehören die ganzen losen Fäden und losen Enden irgendwie alle hin, die sie mir da so irgendwie zuwirft? Und so ungefähr gefühlt nach 2,5 Stunden kommt sie dann, nachdem ihr das alles gesagt habt, das, ich habe dir das deswegen erzählt, weil. Und das hätte ich ganz am Anfang erwartet. Also ich bin so systematisch, ich hätte keine Überschrift und drunter einige Gliederungspunkte. Und jetzt komme ich zum ersten Gliederungspunkt, Paragraph 1, Absatz und so weiter. Ja. Und das macht mich richtig fuchsig. Ja. Und es ist interessant, also bei der Vorbereitung auf diesen Ehekurs, als wir den dann so geschrieben haben, dann ist uns das erst bewusst worden, warum ich da manchmal ungeduldig werde und warum ich sie unterbreche. Weil ich eine Überschrift brauche. Und interessanterweise, dadurch, dass wir jetzt einfach drüber gesprochen haben, liefert sie diese Überschrift mit. Aber mir ist auch schon aufgefallen, dass ich manchmal genau das Gleiche mache wie sie. Und erwarte, dass sie weiß, von was ich rede. Also, miteinander reden, Kommunikation ist gar nicht so einfach. Jemand hat mal gesagt, wenn das Buch der Sprüche recht hat mit dem, was es über die Macht der Zunge sagt, dann tragen wir alle eine verborgene Waffe mit uns. Ohne Waffenschein, ohne Ausbildung und ohne Einschränkungen. Und in Jakobus Kapitel 3, Vers 8 heißt es, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Also wir können ja alle möglichen Sachen bändigen. Ja? Da vorher war ein Löwe, ja. Also es gibt Leute, die können Löwen zähmen. Diese großen Killerwale kann man bändigen, dass die das machen, was du sagst. Aber die Zunge, das scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Und trotzdem merkt man das, dass sie gebändigt werden muss, oder? Wenn sie nicht gebändigt wird, dann gibt es Probleme. In der Ehe, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Da bringt uns unsere Zunge in Probleme. Also, die Zunge kann keiner der Menschen bändigen. Aber was ist jetzt? Sie muss gebändigt werden. Die einzige Lösung? Gott muss sie bändigen. Aber der macht es nicht einfach so ohne deine Mitarbeit. Du musst schon mitwirken. Und wie? Das werden wir jetzt dann im Folgenden auch sehen. Das Entscheidende ist, dass deine Herzenshaltung richtig ist. Und was für Dinge das sind, die für eine richtige Herzenshaltung wichtig sind, darüber machen wir uns jetzt Gedanken. Vielleicht können wir mal zusammen Galater Kapitel 6, Vers 8 aufschlagen. Da heißt es, wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Müssen wir ein bisschen überlegen, was heißt das jetzt eigentlich? Was heißt es, auf sein Fleisch zu säen? Na, vielleicht könnte man es so formulieren, das bedeutet, dass man sich von seiner alten, sündhaften Natur irgendwie treiben lässt, oder? Seine Wünsche erfüllen will, seine Bedürfnisse, selbstsüchtig ist. Und auf den Geist zu sehen heißt, wenn man sich vom Geist Gottes führen lässt und treiben lässt. Dass man gehorsam ist gegenüber Gott und sich eben führen lässt vom Geist Gottes. Jetzt im Zusammenhang geht es hier eigentlich um was ganz anderes. Um das christliche Geben, ja, wie wir geben sollen. Aber ich glaube, dieses Prinzip, das hier erwähnt wird, das gilt für viele andere Bereiche auch. Was du säst, das wirst du ernten. In Bezug auf das Reden, auf unsere Kommunikation, sagt der Herr Jesus das in Lukas Kapitel 6, Vers 45, aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Also das, was da drin ist, das kann keiner sehen, aber die Auswirkungen, die kommen da raus, aus dem Mund. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ja, das wissen wir zum Beispiel, wenn ihr euch noch daran erinnert, das war ja erst vorgestern, dass ihr so richtig verliebt wart in euren Ehepartner, oder? Ihr konntet es gar nicht erwarten, mit anderen Leuten drüber zu reden, stimmt das? Also, ich weiß es nur, als wir uns verlobt haben, meine Frau kann das genaue Datum sagen, ich nur das Jahr. Am Tag danach habe ich sie zum Flughafen gefahren und sie ist für 3 Wochen nach Afrika. Keine Kommunikation möglich. Ich bin eine Woche später nach Panama für 2 Monate. Und das war gar nicht so einfach, ja. Irgendwie. Und in Panama habe ich mit allen möglichen Leuten, die es hören wollten oder nicht, über meine Frau gesprochen, also damals Verlobte. Ja, ich weiß nicht, die arme Frau ist inzwischen beim Herrn, die Charlotte Teubner hat die geheißen. Es war so eine Missionarin, die war damals schon Ende 70. Die hat sich das alles anhören müssen. Ja, die hat Deutsch können. Spanisch konnte ich nicht, sonst hätte ich das auch auf Spanisch erzählt. Ja. Also, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Aber es gilt auch negativ. Das, was in unserem Herzen drin ist, dieser ganze Egoismus, diese Bosheit, von denen Gott ausspricht, was in unserem Herzen drin ist, auch das kommt leider ab und zu mal raus. Das heißt, deine Herzenshaltung entscheidet darüber, wie du mit anderen sprichst, auch mit deinem Ehepartner. Geistlich oder fleischlich, konstruktiv oder zerstörerisch. Und das Erstaunliche ist, dass du eigentlich, so sagt es Chuck Swindoll, ein Autor, dass du jeden Tag neu darüber entscheiden kannst, welche Haltung du einnimmst. Und ich möchte es sogar noch aufweiten. Du kannst in jedem Moment entscheiden, wovon du dich treiben lässt. Wir haben das gestern kurz besprochen, ja? Du bist irgendwie in einem Konflikt mit deinem Ehepartner und ihr werft euch keine freundlichen Worte an den Kopf und dann klingelt es an der Tür. Und du bist plötzlich ganz freundlich, wenn die Frau oder der Mann zum Wasserzähler ablesen kommt. Das geht. Wir können eine Entscheidung treffen. Und das ist das, was wir vorher beim Abendmahl auch gehört haben, diesen Vers, dass wir unsere Glieder, und da gehört unsere Zunge auch dazu, nicht der Sünde zur Verfügung stellen sollen als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als und eure Glieder Gott, stellt euch selbst ganz Gott zur Verfügung und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also wir können uns zur Verfügung stellen. Und wir können das ist unser Teil, wir können uns der Herrschaft des Geistes unterordnen. Und das bringt uns halt zum ersten Punkt. Was ist wichtig für diese Herzenshaltung, die richtige? Das ist, dass wir im Geist reden und leben. Was ist das für ein Geist? Ja, der Heilige Geist. Jesus sagt einmal, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Aber wenn du gläubig bist, wenn du von neuem geboren worden bist, dann kennst du diesen Geist. Ja, sogar noch mehr. Er lebt ja in dir. Woher wissen wir das? Ja, auch aus der Schrift, oder? Aus der Epheser Kapitel 1, Vers 13. Du bist, nachdem du das Wort der Wahrheit gehört hast, das Evangelium, und gläubig geworden bist, wer weiß, wie es weitergeht, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also irgendwie, wie kann man sich das vorstellen, ja? Ein Siegel, das du bekommen hast, das ist der Heilige Geist. Oder an anderer Stelle sagt der Herr Jesus, dass der Geist Wohnung in uns nimmt. Also er wohnt in uns und er will uns beherrschen. Jemand hat das mal so formuliert, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, die Gegenwart Gottes im Leben der Menschen so wirksam und sichtbar zu werden, so wirksam zu machen, dass es zur Ehre Jesu Christi gelebt wird. Also, nochmal, die Gegenwart Gottes im Leben von dir so wirksam und sichtbar zu machen, dass du ein Leben führst zur Ehre Gottes. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Man erzählt die Geschichte von einer Gruppe von Pastoren. Die haben gelebt, als dieser Evangelist Moody noch aktiv war. Das war ein recht bekannter Evangelist. Und diese Pastoren, die wollten in dieser Stadt eine Evangelisation planen. Und haben dann gesagt, ja, wen könnte man einladen? Und einer hat gesagt, den Moody könnte man doch einladen. Und dann gab es eine Diskussion, manche waren dafür, einer war dagegen. Und der ist dann aufgestanden und hat mit einer Brise von Sarkasmus gesagt, wenn man euch so zuhört, könnte man meinen, dass dieser Moody den Heiligen Geist für sich gepachtet hat. Dann war es ganz still. Und dann hat einer gesagt, nee, andere haben auch den Heiligen Geist, ja. Nicht Moody hat den Heiligen Geist für sich gepachtet, aber der Heilige Geist hat Moody für sich gepachtet. Merkt ihr den Unterschied? Und das möchte der Geist Gottes auch mit dir machen. Er möchte dich ganz für sich pachten, in Anspruch nehmen, ausfüllen. Und das sehen wir an verschiedenen Stellen der Bibel. Paulus sagt uns das in Epheser 5, Vers 18, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist. Und die Folge wird sein, dass ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllt. Also wenn wir im Geist leben, dann kommt nichts Böses aus unserem Mund raus. Wenn wir im Fleisch leben, schon. Epheser 4, Vers 30. Paulus schreibt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Und im Zusammenhang sehen wir, dass es sehr wohl mit Kommunikation zu tun hat. Das ist ja Kapitel 4, Vers 30. Denn zuvor heißt es in Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eines, das gut zur Erbauung ist, dass es dem Hörenden Gnade gebe. Und wenn wir den Herrn Jesus anschauen, dann hat er solche Worte gebraucht, oder? Der hat den Pharisäern und Schriftgelehrten und Gesetzesgelehrten schon mal die Meinung gesagt und hat klare Worte verwendet. Aber das war alles zur Erbauung, zur Korrektur, und es war auch noch ein Zeichen seiner Gnade ihnen gegenüber, um sie zur Buße zu bringen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir das, dass tatsächlich auch Pharisäer zum Glauben gekommen sind. Denkt man auch an den Nikodemus. Also, wir sollen uns vom Geist beherrschen lassen und vom Geist führen lassen. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. In dem Moment, wo es klingelt an der Haustür, aber auch in dem Moment, wo wir einfach merken, hoppla, jetzt habe ich gerade was Unfreundliches gesagt. Jetzt habe ich was gesagt, was lieblos war. Ich möchte jetzt mich vom Geist führen lassen. Entschuldige, Schatz, ich habe das nicht richtig gesagt und ich war schnippisch oder was auch immer. Und dann kann man wieder normal weiterreden. Und wenn das dein Ehepartner zu dir sagt, was ist deine Reaktion? Schon wieder, jedes Mal passiert dir das. Nein, du sollst ihm wie oft vergeben, das haben wir gestern mal gehabt, die Rechnung. 7 Mal? 70 Mal. Genau, also, so oft es einfach passiert und das wird immer wieder passieren. Also im Geist, das war das Erste. Das Zweite, in Liebe. Das ist natürlich eine unverzichtbare Zutat für jede Ehe, dass man einander liebt. Sogar ein griechischer Philosoph, Aristoteles, hat einmal gesagt, wenn es auf der Erde nur Liebe gäbe, da bräuchte man keine Gesetze. Weil das hat ja irgendwie durch Nachdenken draufkommt, aber das wissen wir aus dem Wort Gottes auch, oder? Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und immer wieder werden wir aufgefordert, einander zu lieben als Geschwister, unsere Nächsten zu lieben und auch unsere Feinde. Und wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte schon von diesem Ehepaar, das hat es nicht einfach miteinander gehabt. Die sind zum Eheberater gegangen und haben sie ihre Geschichte erzählt, wie oft sie sich in die Haare kriegen und so. Und sie haben eigentlich gehofft, dass der ihnen zur Scheidung rät. Aber der Eheberater hat dann gesagt zu dem Mann, dass er seine Frau so lieben soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ja was? Die Frau soll ich so lieben? Also das kommt, das ist gar nicht möglich, ja? Du weißt ja gar nicht, was ich für eine Frau habe. Dann sagt er, okay, dann müssen wir anders anfangen. Die Bibel sagt ja auch, dass du deinen Nächsten lieben sollst wie dich selbst. Dann liebe deine Frau mit dieser Art der Liebe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also mein Nachbar ist freundlicher als meine Frau zu mir, ja. Also, das geht auch nicht. Und dann hat der Seelsorger gesagt, ja dann müssen wir noch weiter unten anfangen. Dann musst du deine Frau so lieben wie deine Feinde. Denn die Bibel sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Also, du kommst nicht raus aus der Nummer. Verstanden? Wir müssen lieben. Also das gilt natürlich für uns als Glaubensgeschwister in der Gemeinde auch, aber auch in der Ehe natürlich. Wer von euch kann das denn ganz toll definieren? Liebe, was ist das eigentlich? Ja, es ist so ein Gefühl, so hier, da, in der Gegend. Also hier, so, da irgendwie, oder? So zwischen Herz und Magengegend. Was ist das, was ich gerade beschrieben habe? Das ist verliebt sein, ja genau. Wo war das jetzt? Bei der letzten Freizeit, genau, da gab es so eine Nachspeise und da war überall so ein Schokoladenschmetterling drauf. Und wenn du mehrere Nachspeisen gegessen hast, da hattest du Schmetterlinge im Bauch. Genau das ist das, was ich gerade erzählt habe. Ja? Liebe ist was anderes. Liebe ist eine Entscheidung. Also ich weiß nicht, ob der Herr Jesus Schmetterlinge im Bauch hat, in Anführungszeichen, als er auf diese Erde gekommen ist. Also Verliebtheit in dem Sinne, wow, das wirft mich wirklich um. So tolle Menschen, die ich hier vorfinde. Ja, das war ganz das Gegenteil. Es war eine Entscheidung, dass er für uns kommt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Liebe, ein paar so Sachen, die vielleicht mal in der Definition reinwerfen könnte, versucht, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erkennen und zu stillen, hat mal jemand definiert. Also die echten Bedürfnisse, des, was der andere wirklich braucht, erkennen und versuchen zu stillen. Ja, das kann aber nur Herr oder nur Gott, oder? Ja, gut, dann ist das ein guter Tipp. Dann müssen wir auch tatsächlich zum Beispiel Gottes Wort hernehmen. Oder Gott mit einbeziehen einfach in unsere Beziehung. Liebe sucht immer das Beste des anderen. Liebe fördert seine Stärken, hilft ihm bei seinen Schwächen. Ein anderer sagt, Liebe ist die wohlwollende Haltung gegenüber einem anderen, die man niemals aufgibt, auch wenn der andere enttäuscht oder entmutigt ist. Also dich entmutigt. Wo steht was über die Liebe drin? In welchem Brief von Paulus? Und in welchem Kapitel? Sehr gut. 1. Korinther 13. Da steht drin, was Liebe ist. Wir könnten das jetzt eigentlich gemeinsam mal anschauen. Und zwar ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig. Bevor ich das alles lese, jetzt lesen wir das mal durch. Und du in deinen Gedanken überlegst dir schon, also wenn das Liebe ist, da habe ich ein Problem gegenüber meinem Ehepartner. Also, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles und sie hofft alles und sie erduldet alles. Ja, ihr merkt schon, es ist gar nicht so einfach, jetzt irgendwie in der Kürze der Zeit sich zu überlegen, wo habe ich denn Probleme. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Übung. Ist es dir vielleicht früher, als ihr euch gerade so kennengelernt habt, besser oder einfacher gefallen, deinen Ehepartner zu lieben? Ja, da konnte er nichts falsch machen, der andere, oder? Das war ja alles perfekt. Also, und mit der Zeit reibt man sich aneinander. Also, ihr kennt das aus einem anderen Beispiel. Bei uns, zu uns in der Gemeinde in Otterbeuern sind schon immer wieder mal Leute gekommen, oder auch in Memmingen, die haben sich verliebt in die Gemeinde. Die haben das gesehen und gesagt, boah, so nette Leute, und da sind wir zum Essen eingeladen worden, und die Lehre ist gut, und im Hauskreis, da sind wir auch so tolle Gemeinschaft, und die Lieder, die wir da singen, das ist einfach immer toll, und den Kuchen, den es da gibt, beim Hauskreis. Und bei uns in der Gemeinde müsst ihr wissen, wir haben eine Konditorfamilie bei uns. Das trägt schon was zum Wohlbefinden bei. Ja? Ihr müsst euch das vorstellen, die haben verschiedene Filialen und die fahren die abends immer ab am Samstag und dann bringen die den Rest alles her. Torten, die ihr noch nie gesehen habt. Fabelhaft. Die Kinder stehen Schlange, da gibt es einen Kaffeeautomaten, der von so einer Filiale kommt. So eine tolle Gemeinde ist das. Und die Leute verlieben sich in die Gemeinde. Und dann sind sie eine Zeit lang in der Gemeinde. Und du denkst dir, wenn sie sich so beklagen über das oder jenes, über welche Gemeinde reden denn die? Ist das eine andere Gemeinde als die, wo sie so verliebt waren? Und was Ähnliches haben wir auch schon erlebt mit Pärchen. Mit Paaren, ja, die kommen und die sind so begeistert voneinander. Und dann drehst du die Uhr ein paar Jahre oder ein paar Monate reichen schon manchmal in die Zukunft und dann plötzlich haben die alles Mögliche einander auszusetzen. Und gestern haben wir schon gehabt, ja, die Liebe erträgt alles. Ja, fast alles. Aber die wichtigen Sachen, die muss man doch ansprechen. Ja, irgendwie am Schluss ist alles wichtig. Vorher war es nicht so wichtig. Und die meisten Sachen, die dein Ehepartner tut, die hast du schon gewusst, bevor du ihn geheiratet hast. Behaupte ich mal so. Und da war das okay, oder? Da konntest du es ertragen, drüber wegsehen. Und jetzt ist es plötzlich ein Problem. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Übung, einfach mal so zu überlegen, in welchen Bereichen habe ich denn eigentlich Probleme, zeige ich keine Liebe. Was, wenn man 1. Korinther, diese Verse, die wir gerade gelesen haben, mal so zu Hause anschaut. Ein Beispiel könnte sein, die Liebe ist langmütig. Du überlegst dir eigentlich, wann werde ich immer ungeduldig mit meiner Frau oder mit meinem Mann? Vielleicht am Sonntagmorgen, wenn kleine Kinder da sind. Was ist das Problem? Ja, man kommt halt zu spät und am Schluss ist es einfach immer zu wenig Zeit, oder? Da ist die Windel doch nur voll und irgendwas kommt immer dazwischen. Und da gibt es dann einen in der Ehe, der will immer pünktlich sein und der andere sagt, komm, lass fahren dahin. Ist jetzt so schlimm, jetzt tun wir die Windel noch wechseln, dann fahren wir gemütlich los. Und das kann einen richtig fuchsig machen, jemand, der pünktlich sein will. Ja? Also ich bin einer, der pünktlich sein will. Und das macht mich dann nervös. Ich bin nicht langmütig. Was könnte man denn dagegen tun? Und so mit der Geißel, so wie der Herr Jesus im Tempel, die Frau oder so antreiben, dass es schneller geht mit dem Windelwechseln. Das muss doch auch schneller gehen. Oder die Windel könnte auch mal voll sein, das ist doch wurscht. Ja, man könnte zum Beispiel früher anfangen. Ja, und man könnte ja auch helfen. Also, oder? Also, es gibt so die Theorie, es gibt jetzt keine Beweise, aber es ist so eine Arbeitstheorie, wenn man zusammen hilft, dann geht es schneller. Viele Hände, schnelles Ende, oder? Man könnte es eine Viertelstunde früher aufstehen, meistens ist es ja bloß eine Viertelstunde. Man könnte sich auch mal überlegen, okay, ich wohne jetzt 12 Kilometer weg von der Gemeinde, wie lange brauchen wir denn da eigentlich? Da kann man sogar ein Navi schauen, also das, oder durch Erfahrung, und dann kann man sagen, okay, also wenn es da anfängt, dann muss ich dann losfahren, und wenn dann noch die Windel voll ist, und dann kommt man irgendwie auf eine Uhrzeit, und plötzlich fällt es einem leichter, langmütig zu sein, ja. Man hat tatsächlich was gemacht, irgendwie, um das Problem zu lösen, wo man sich vielleicht jeden Sonntag vorher irgendwie gerieben hat. Und dann soll man dann nicht hier nur sitzen und will auch nicht das Bild geben, dass zu Hause der Haussegen schief läuft und soll dann noch heilige Gedanken weitergeben beim Brotbrechen. Also den Kampf kennt glaube jeder von uns, ja? Und wir können umschalten, ja? Ob wir im Fleisch oder im Geist leben wollen. Und wir können ganz praktisch mit Gottes Hilfe auch Liebe zeigen. Also im Geist, in Liebe, und jetzt kommt was, in Demut. Wenn ihr was über Demut lesen wollt, dann schaut mein Buch an, wie ich zum demütigsten Menschen auf Erden wurde. Natürlich habe ich kein so ein Buch geschrieben, das ist Unsinn, ja. Das war so ein Scherz zwischen einem Freund von mir und ich und mir. Demut gibt nicht so an. In Lukas Kapitel 9, Vers 46 streiten sich die Jünger darüber, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Wow. Und das machen wir auch, oder? Wir wollen irgendwie wichtig sein. Wir wollen, also unser alter Mensch will wichtig sein, oder? Soll ich euch was Hässliches aus meinem Leben erzählen? Ich habe ja so ein paar so Bücher und Kurse rausgegeben. Und als Autor kann man da bei Amazon auf so eine Seite gehen und da kann man schauen, wie gut die sich verkauft haben. Und wenn du denkst, die haben sich gut verkauft, dann bläht sich die Brust auf, also Liebe bläht sich nicht auf, ja? Und dann ist vorbei mit der Demut. Und die andere Seite gibt es natürlich auch, ja, wenn sie sich schlecht verkaufen, was meistens bei solchen Büchern der Fall ist, dann geht man betrübt nach Hause. Wir wollen wichtig sein. Und interessanterweise sieht man solche Konflikte auch zwischen Ehepaaren, ja, dass sie wichtiger, größer sein wollen als der andere. Einen wichtigeren Beitrag leisten zu dem, dass die Familie funktioniert. Ich aber stehe die ganze Woche in der Küche und mache den Haushalt. Ich, haben wir auch schon gehabt, dass eine Schwester zu uns kam. Ich putz, ich koch, ich mach alles. Ja, und er macht seinen Teil, okay? Aber da wolltet ihr das ein bisschen aufwiegen, das eine gegen das andere. Wenn jemand unter euch groß werden will, sagt der Herr Jesus, wird er euer Diener sein. Matthäus 20, Vers 26. Das ist Größe in Gottes Augen. Nicht sich wichtig machen, sondern demütig sein und dienen. Vor einigen Jahren bei uns in der Firma gab es so eine Kampagne, die hieß Wir. Da waren so große Plakate, so wie das Gutenberg-Plakat hier. Da stand oben ganz groß Wir. Gemeinsam. Teamarbeit und so weiter. Und da kam so ein Unternehmensberater rein und der hat das gesehen und gesagt, da weiß man ja gleich, was bei euch nicht stimmt. Ja. Das Wir stimmt halt nicht. Ja. Also die Leute, jeder arbeitet so für sich. Aber so im Team arbeitet man nicht zusammen. Das hat er an den Plakaten gesehen. Und ich habe mir das gedacht, in der Bibel gibt es auch so eine Kampagne, eine Demutskampagne. Immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, an verschiedenen Stellen stolpern wir über das Thema Demut. Ja, offensichtlich gibt es da ein Problem bei uns, oder? Weil sonst gäbe es in der Bibel keine Demutskampagne. Immer wieder. Philipper 2, Vers 3. Dass wir nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht machen sollen, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Also nichts, ich mach, ich putz, ich koch, oder ich gang zum Schaffer die ganze Woche und so weiter, Überstunde, damit ihr das alles hier im Laufen halten, sondern Wertschätzung. Vielen Dank, dass du das machst, ja. Vielen Dank, dass du mir den Rücken frei hältst und so weiter und so weiter. Jakobus Kapitel 4, Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. 1. Petrus 5, Vers 5. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wie kann man das lernen? Außer wenn man mein Buch liest. Ja, vom Herrn Jesus, oder? Kommt her zu mir, sagt er. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn man sein Leben so anschaut, der Beginn eigentlich schon, ja, Philipper 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Von Anfang bis Ende sehen wir hier ein demütiges Leben. Wir sehen das, wie er sich als Zwölfjähriger seinen Eltern unterordnet. Entschuldigung, das ist der, der alles geschaffen hat, auch seine Eltern auf Erden, ja, also Josef und Maria. Er hat sich ihnen untergeordnet. Der hat sogar Steuern zahlt, der Herr Jesus, obwohl er weit über dem Kaiser stand. Der Herr Jesus hat sich gedemütigt und in ihm können wir Demut lernen. Und Demut ist auch kein komisches Gefühl zwischen Herz und Magen, gegen Demut ist was ganz Praktisches. Demut ist das, dass du die Ärmel hochkrempelst, wenn es deinem Ehepartner schlecht geht und vielleicht Aufgaben übernimmst, die er momentan nicht machen kann oder wo du denkst, er oder sie soll sich immer mal ausruhen. Also meine Frau macht das gern, wenn sie irgendwie merkt, dass ich gerade einen genialen Gedanken habe und an irgendwas arbeite, dann höre ich draußen den Rasenmäher, dann macht sie das. Ja? Das macht ja heute Rasenmäher fast selber, weil der fährt ja selber und der dreht sich auch selber. Ist ja gar keine Arbeit, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Oder wenn es deiner Frau schlecht geht, dass du den Haushalt machst. Das wird jetzt so gut sein, wie wenn sie es macht, ja? Aber zumindest das Nötigste. Also bei mir gab es jetzt halt eine ganz einfache Salatsoße neulich. Ja? So mit Essig und Öl, wie früher. Meine Frau macht da immer Thousand Islands Ranch, das und jenes und Erdnüsse und was da alles drin ist. Das kann ich lange so gut, ja. Aber Demut macht auch mal Sachen, die irgendwie, wo man denkt, da bin ich eigentlich gar nicht der Richtige dafür. Also jetzt haben wir drei Punkte, wisst ihr sie noch? Die die richtige innere Haltung ausmachen. Ich hoffe, das Schnarchen von... hört man das über das... Hört man das jetzt auf der ganzen Welt, oder? Im World Wide Web. Da schnarcht jemand hier in Adelberg. Hört man das? Ja, müssen wir nachher das Mikrofon hinhalten. Also, wer weiß es noch? Die drei Sachen, die wichtig sind für eine innere Haltung. Im Geist, in Liebe und in Demut. Vor einiger Zeit habe ich mal im Internet geschaut, ob es eine Aufzeichnung gibt von der Trauerfeier, die gehalten wurde, als der Buchautor William MacDonald verstorben ist. Ich war zur Beerdigung da, aber nicht zu dieser Abschiedsfeier. Und ich habe das gefunden. Und da haben die Leute gesagt, das war einer, der hat das versucht, im Leben umzusetzen, was der Herr Jesus gepredigt hat, Nachfolge. Ein anderer hat sogar gesagt, das war einer der Christus-ähnlichsten Menschen, den ich jemals gekannt habe, begegnet bin. Wow! Und ich habe mir gedacht, ja, was sagen die Leute wohl, wenn ich mal sterbe? Oder was sagen sie bei dir? Was würden sie sagen? Also natürlich sagen sie das nicht, die trauen sich gar nicht, und da redet man ja bloß positive Sachen, wenn jemand stirbt. Das ist ja klar. Ja, das müsst ihr auch vorher schon mal festlegen, wenn ihr sterbt und die Gemeinde hier die Beerdigung machen soll, einfach nur positiv. Ja. Nett sein, aber ist es wirklich so? Was würden die Leute sagen? Würden sie sagen, der war immer geführt vom Heiligen Geist, der war immer demütig und immer liebevoll? Gestern, in der Früh haben wir so eine Abschiedsfeier mitgehört, da hat, das habe ich gestern Abend schon erzählt, einer tatsächlich gesagt dann, also der war immer freundlich zu seiner Frau. Wow. Das wäre doch was man bei unserer, also zumindest das, oder? Das wäre doch eine tolle Sache. Der war immer, sie war immer freundlich und liebevoll zu ihrem Mann und umgekehrt. Und das wäre doch ein schönes Ziel, oder? Wer möchte mitmachen? Schön. Ja, ist der William MacDonald, der war ja auch bloß ein Sünder, oder? Also wenn der so gut gewesen wäre, dann hätte er ja sich gar nicht retten lassen müssen. Natürlich war er Sünder. Und der einzige Unterschied zwischen dir und mir, dir und ihm und mir und ihm ist vielleicht das, dass wir uns nicht immer der Herrschaft des Heiligen Geistes unterordnen. Und nicht so oft wie er. Ja? Er musste das ganz genauso machen. Der Mann hat auch was mit Wasser kocht. In Anführungszeichen. Ja? Er hatte die gleichen Möglichkeiten wie du. Oder andersrum, du hast die gleichen Möglichkeiten wie er. Du kannst ein Leben führen, das andere anschauen, muss ich sagen, boah, das erinnert mich an Jesus. Und wie machen wir das? Es ist eine Entscheidung. Ob wir uns unserem Fleisch unterordnen wollen, da müssen wir einfach laufen lassen, oder ob wir uns ganz bewusst immer wieder unter die Kontrolle Gottes stellen. Oft hört man, ah, ich bin aber zu schwach. Schon mal gehört? Ich bin zu schwach, nett zu sein zu meiner Frau. Es geht einfach nicht. Ja, Moment einmal. Du bist gar nicht zu schwach, du bist zu stark. Dein Fleisch ist zu stark, oder? Anderes Beispiel. Ich bin so schwach, ich muss einfach wieder saufen anfangen. Moment einmal, der war ziemlich stark. Der hat keinen Führerschein mehr. Der ist von dem Ort am Sonntag an den Ort laufen, wo es eine Tankstelle gibt, das waren 12 Kilometer zu Fuß, um da eine Flasche Schnaps zu kaufen. Stark oder schwach? Wisst ihr, was ich meine? Der war ziemlich stark. Und wenn wir unser Fleisch am Ruder lassen, dann sind wir stark. Es ist gut, wenn du schwach bist. Dann lass Jesus in dir leben. Ja, so wie wir es ein paar Mal heute schon gehört haben beim Brotbrechen, stell deine Glieder nicht der Sünde zur Verfügung, sondern stell sie Gott zur Verfügung. Und wenn du merkst, dass die Sache gerade kippt, dass dein Fleisch wieder irgendwie an Steuer will, dann tu Buße. Sag Herr Jesus, ich möchte das nicht. Ich möchte mich ganz bewusst dir unterordnen. Und triff eine Entscheidung und tu das Gute. Sei freundlich, schalt um. Wenn die Nachbarin klingelt, bist du es auch, oder? Wir können das. Wir sind nicht schwach. In Christus.